10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einer ganz besonderen Folge anlässlich der feierlichen Eröffnung des Fritz-Bauer-Forums in wenigen Tagen in Bochum mit einem der spannenden Akteure dieser dreitägigen Feiern. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für den Podcast gefunden hat, denn die Parallelen zu Fritz Bauer sind schon interessant. Er ist Jurist, er ist Sozialdemokrat, er war der am längsten amtierende, wenn ich richtig informiert bin, Oberbürgermeister von München über 20 Jahre lang. Und ich freue mich sehr über Christian Ude als Gast heute. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Das Thema liegt mir wirklich am Herzen.
Ja, ich habe die Parallelen ja gerade schon angesprochen. Jurist, zwar dann politisch tätiger Jurist, aber natürlich, ich glaube, Jurist ist immer Jurist. Sozialdemokrat. Wann sind Sie mit Fritz Bauer in Berührung gekommen in Ihrem Leben?
Mit der Person leider nie. Ich kenne ihn nur als einen Zeitgenossen, der größte Bedeutung gehabt hat und den man gerne kennengelernt hätte, wenn sich eine Chance dazu eröffnet hätte. Aber seine Tätigkeit gehört für mich zu den großen Leitbildern, vor allem weil er bewiesen hat, was ein deutscher Jurist nach 45 hätte leisten können, wenn er denn gewollt hätte und sein Milieu das mitgetragen hätte. Da gibt es ja kaum Beispiele. Es gibt nur entsetzliches Versagen, wie vor 45, so auch nach 45. Und der einzige Name, der einem einfällt, wenn man aufzeigen will, was ein Jurist hätte nach den nationalsozialistischen Verbrechen tun müssen, ist wirklich Fritz Bauer.
Jetzt haben Sie ja noch knapp die Gnade der späten Geburt empfangen, 1947 geboren. Aber Sie haben Jura studiert in einer Phase, als diese Kontinuität immer noch voll im Gange war, die ja in vielen Bereichen, ob jetzt in den Sicherheitsbehörden, in der allgemeinen Verwaltung, aber eben auch in den juristischen Ämtern, die war ja sehr massiv, auch nach 45. Wie haben Sie das empfunden? Inwieweit sind Sie damit in Berührung gekommen?
Ja, natürlich ist das Versagen der Juristenzunft nach dem Zweiten Weltkrieg für uns ein Thema gewesen. Und das gilt gerade in Bayern, wo ja in der Zeit, wo ich mich an der Oberschule, am Gymnasium erstmals intensiv auseinandergesetzt habe mit dem Unrecht des Naziregimes, da war der Erfinder des Führerwillens als oberstem Gesetz und oberster Orientierungsgröße des juristischen Berufes, aller juristischen Berufe, bayerischer Kultusminister gewesen, also der Chef aller Bildungseinrichtungen des Freistaats Bayern. Und es bedurfte schrecklicher Verrenkungen, erst der Medien und später des bayerischen Parlamentes, diesen Mann aus diesem hohen Amt wieder loszuwerden. Also das war praktisch für mich das prägendste Erlebnis über die Gegenwart Bayerns, dass dort ein bekennender nationalsozialistischer Rechtstheoretiker zur Verherrlichung des Führerwillens als oberster Leitlinie Kultusminister sein konnte, also nicht irgendwo überwintern durfte, sondern in der bayerischen Staatsregierung das maßgebliche Wort zu sprechen hatte.
War das für Sie auch Motivation in Ihrer Amtszeit dann als Oberbürgermeister in München, das Thema Kampf gegen Rechtsextremismus, auch Kampf gegen Antisemitismus ganz massiv in die Hand zu nehmen? Sie haben ja viel auch im Bereich der Erinnerungskultur gemacht.
Ja, das Thema hat mich umgetrieben, aber nicht nur dank einer abschreckenden Figur wie dem Kultusminister Mauns, sondern auch wegen positiver Beispiele. Ich hatte das Glück, als Student gleich zu Beginn meiner Studien Wilhelm Högner näher kennenzulernen und interviewen zu dürfen, also einen Mann, der zu den ersten verwegenen Herausforderern und Gegnern Hitlers gehörte, schon zu Zeiten des Hitlerprozesses nach dem Hitlerputsch. Da spielte der junge Staatsanwalt Wilhelm Högner eine Riesenrolle und er musste vor Hitler fliehen und ist auch emigriert, aber er kam wieder, um eine demokratische Verfassung für den Freistaat Bayern vorzulegen und durchzusetzen, viel früher, als man beim Grundgesetz soweit war. Und ich habe auch durch Zufall in der Münchner Volkshochschule schon als Schülerredakteur vor allem, den Präsidenten, den späteren Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde, Dr. Hans Lamm, kennengelernt. Da war das Hauptthema: Wie kann man mit dem deutschen Erbe, der deutschen Verantwortung umgehen? Aber was kann man auch tun, damit Juden sich in München wieder heimisch fühlen, obwohl es mal die Hauptstadt der Bewegung gewesen ist? Also ich hatte Gott sei Dank nicht nur ein abschreckendes Beispiel, sondern auch positive Vorbilder, wie man mit dem Erbe, mit dem historischen Erbe, das wir als Last, aber auch als Verpflichtung mit uns tragen, umgehen kann.
Im Grunde hat in München ja auch dann Ihre demnächst stattfindende Reise nach Bochum begonnen, weil Sie Dr. Imtrud Wojak, die auch das Fritz-Bauer-Forum gegründet hat, in München ja schon in anderer Funktion kennengelernt haben. Wie wichtig sind solche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehr akribisch und auch mit viel Herzblut dieses Thema erforschen und immer wieder in die Öffentlichkeit bringen?
Also da muss ich ehrlich sagen, das habe ich lange für eine Selbstverständlichkeit gehalten, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie nicht selber noch der NSDAP beigetreten sind und dort ihre Dienste verrichtet haben, an der Aufklärung mitwirken. Aber ich denke, seit den letzten Wochen in Amerika darf man gar nichts mehr für selbstverständlich halten. Ein Wissenschaftler begibt sich auch in Gefahr, in verschiedenste Risiken, in verschiedenste Anfeindungen, wenn er klar Position bezieht für Aufklärung, für Parteinahme, gegen Rassismus, gegen jede Form von Rassismus oder Antisemitismus. Und so hat uns Donald Trump gelehrt, dass nichts selbstverständlich ist, sondern dass alles, was man politisch wünscht und fordert, auch mit Engagement gestützt werden muss und gefährdet werden kann, solange der Rechtsruck, der ja zurzeit nicht nur europaweit, sondern weltweit stattfindet, nicht überall, aber in sehr viel erschreckend vielen Kontinenten, dass das jetzt durch Zusammenstehen und Unterstützung gestärkt werden muss.
Und da haben auch Institutionen wie das Fritz-Bauer-Forum eine wichtige Rolle, weil hier Menschen zusammenkommen, weil hier Bildungsarbeit passiert?
Selbstverständlich spielen sie eine ganz wichtige Rolle, wobei ich glaube, dass noch nicht jede Institution ihre richtige Rolle gefunden hat. Es ist wichtig, dass man die Aufgabenstellung ganz klar formuliert und unterstützt und unangreifbar macht. Sonst könnte ein gewisser Opportunismus, der Wissenschaftlern auch nicht ganz fremd ist, oder Medienvertreter, die auch oft auf Stimmungen horchen, plötzlich den Mut verlieren, hier bei der Stange zu bleiben Und die Erinnerungsarbeit, die ja wirklich Arbeit ist und nicht nur eine Haltung, die man einnimmt oder in Anspruch nimmt, dass das fortgesetzt wird. Also da, glaube ich, sind die Institute wichtig, weil sie die Quellen sichern, die Themen bewahren, die Lehren, die schon gezogen worden sind, richtigerweise präsent haben und auch jungen Leuten vermitteln können, die mit dem Dritten Reich praktisch gar nichts, jedenfalls erschreckend wenig anfangen können. Und deswegen braucht es die Institutionen, es braucht die Vorbilder, wobei Fritz Bauer da ein einmal herausragendes Beispiel ist, das leider in den juristischen Berufsgruppen kaum seinesgleichen findet.
Ihnen war es sehr wichtig, dass Sie juristische Texte lesen bei der Eröffnung am 22. Mai. Es gibt eine Lesung mit Ihnen und Karin Moog, Schauspielerin am Schauspielhaus in Bochum. Warum war Ihnen das so wichtig? Auch um vielleicht den Juristinnen und Juristen mal zu sagen, da gibt es einen bei uns, der hat schon Dinge gedacht, als wir das alles noch ausgeblendet haben?
Ja, selbstverständlich. Durch den juristischen Text wird die Verantwortung juristischer Berufe deutlich. Und es ist doch wirklich erschreckend, dass zum Beispiel nach der Reichspogromnacht kaum eine juristische Instanz, weder eine Staatsanwaltschaft noch eine Polizeidirektion noch eine juristische Fakultät Farbe bekannt hätte für Humanität, für Menschlichkeit, für geltendes Strafrecht und gegen kriminelle Machenschaften und Anfeindungen und Angriffe, die vor den Staatsanwaltschaft gehört hätten. Also das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Lehre. Natürlich gab es zunächst ideologische Verirrungen, gab es politische Verirrungen. Aber das Totalversagen der juristischen Berufe ist ganz wichtig. Und da hat mich zum Beispiel wahnsinnig gefreut, dass im Zusammenhang mit dem 9. November die Münchner Polizei ganz klar Farbe bekannt hat und Veranstaltungen gemacht hat über Versäumnisse der Polizei. Sie haben Polizisten vorlesen lassen, was Strafanzeigen bei der Polizei mitgeteilt haben und wie die Polizeizentrale und die Polizeidienststellen darauf reagiert haben. Da wurden klare Mordversuche und Morde mitgeteilt per Telefon, auch brav bürokratisch zur Kenntnis genommen und aufgeschrieben. Aber keiner hat was gemacht, weil man sich ja über die Straftaten eher nicht nur klammheimlich, sondern ganz unheimlich gefreut hat, dass es jetzt Gestalt annimmt, dass den Juden mal Mores gelehrt werden. Und das ist so unfassbar, dass es geschehen konnte, dass man wirklich erleichtert ist, wenn heutige Polizeidienststellen sagen, wir waren nicht nur Beobachter, sondern wir waren Mittäter durch berufliches Versagen.
Im Übrigen auch die Bochumer Polizei, auch dort gibt es Polizeipräsidium, viel Erinnerungsarbeit, auch an eine Opfergruppe, die Sie ja auch sehr hervorgehoben haben, nämlich die Sinti und Roma. Denn ja, jetzt also, Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an die Massenvernichtung der Nazis sehen im Moment, und jetzt gerade sind die Medien ja wieder voll damit, stehen natürlich die jüdischen Opfer im Vordergrund. Warum war Ihnen das so wichtig, diese Opfergruppe auch sichtbar zu machen als einer der ersten?
Ja, ich wohne im Münchner Norden, in Schwabing, das sich immer für einen liberalen Stadtteil gehalten hat, aber es war halt auch ein Sammelpunkt von Nationalsozialisten, denn die großen Institutionen, das Braune Haus der NSDAP, das Polizeipräsidium, das war alles im Münchner Stadtmitte und im Norden davon beheimatet und belastet. Und die ersten Deportationen begannen von Wilbertshofen aus, also einem Stadtteil im Norden. Und die Landfahrer, wie man sie nach dem Krieg nannte, Zigeuner, wie sie während der Nazizeit hießen, die wurden zuerst erfasst von dem Polizeipräsidium. Das leitete hier Pionierarbeit, nicht nur wegblicken wie bei der Judenverfolgung oder der Verfolgung von Kommunisten und Sozialdemokraten. Nein, Pionierarbeit leistete das Polizeipräsidium. Und es ist jahrzehntelang nach 1945 bei der Diskriminierung und bei dem ignoranten Leugnen geblieben.
Jetzt habe ich mit dem Juristen Christian Ude gesprochen. Jetzt spreche ich mal mit dem Politiker Christian Ude. Auch da gibt es eine große Verantwortung, nicht gerade der Sozialdemokraten, aber anderer politischer Kreise, die ganz entscheidend auch den Aufstieg der Nationalsozialisten ermöglicht haben. Wird Ihnen da manchmal auch Angst und Bange, wenn heute auch in demokratischen Parteien plötzlich wieder über Zusammenarbeit mit der AfD, Zusammenarbeit mit rechts diskutiert wird und da nicht eine ganz klare Abgrenzung gibt?
Natürlich ist das besorgniserregend, wobei ich aber dagegen bin, dass man den Begriff rechts immer weiter fasst beziehungsweise uminterpretiert. In meiner Studentenzeit gab es einen rechten Flügel der SPD und es war keine Schande, rechts zu sein. Es ist ein Problem, wenn man nicht mehr unterscheidet zwischen rechts und rechtsradikal. Ich denke, dass es heute noch zulässig ist, ein rechter Sozialdemokrat zu sein oder auch eher dem rechten Flügel der Union anzugehören, ohne gleich in die Nazi-Ecke gestellt zu werden. Es ist ja aberwitzig, damit stellt man ja eine Mehrheit des politischen Spektrums in die Nazi-Ecke und erklärt die Mehrheit. Das ist praktisch so, wie wenn die AfD singt, wir sind das Volk. Man bestätigt gewissermaßen, dass die Mehrheit des Volkes rechtsextrem ist. Und das halte ich für absurd und abwegig und kontraproduktiv. Denn man verstärkt damit den Machtanspruch der Rechtsextremisten, statt zu differenzieren, was ist demokratisch noch zulässig und legitim und was ist wirklich nur noch zu bekämpfen, weil es die Grundrechte, die Menschenrechte nicht anerkennt, die demokratischen Spielregeln ausheben will. Das sollte man aber nicht allen Konservativen unterjubeln.
Wir sprechen ja heute am 8. Mai, 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, aber wenige Tage eben nachdem die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag für gesichert rechtsextrem erklärt worden ist. Ist das eine besondere Zäsur? Müssen jetzt Medien, Politik, aber auch Bürgerinnen und Bürger noch deutlicher klare Kante zeigen gegen diese rechtsextreme Partei?
Ja, aber selbstverständlich muss man gegen jeden Rassismus, Antisemitismus, gegen jedes völkische Denken, gegen jede völkisch begründete Missachtung von Menschen, die in dieses Schema nicht hineinpassen, klare Kante zeigen. Aber das heißt für mich noch nicht, dass man die Parteien der demokratischen Mitte oder die Parlamentsgeschichte Deutschlands in den demokratischen Jahrzehnten genauso polemisch vorgeht und sie mit Extremisten in eine Pfanne haut, in einen Topf wirft. Das ist kontraproduktiv, das ist übrigens auch dumm, weil man ihnen genau die Führungsrolle in der Bevölkerung zuschreibt, die sie gerne hätten und beanspruchen wollen. Das ist sehr unglücklich. Deswegen halte ich auch nichts von so Antifa-Sprechchören, die die CSU hier in Bayern oder die CDU in den nördlicheren Regionen zum faschistischen Feind erklären. Was ich aber immer wieder erlebe und für dumm halte und für kontraproduktiv.
Ist das jetzt eine Zeit, in der wir über das Thema Widerstand nochmal anders nachdenken müssen? Widerstand war für mich mein ganzes Leben lang, und ich bin in der Schulzeit wirklich viel auch mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Berührung gekommen. Es war gefühlt das einzige Thema in 13 Jahren Geschichtsunterricht. Aber da war Widerstand so eine ganz hypothetische Frage. So dieses typische, was hättest du getan? Aber das war alles weit weg. Heute sind wir ja alle in Situationen, in denen wir plötzlich in normalen alltäglichen Gesprächen uns in einer noch sehr harmlosen Rolle wiederfinden, aber in der Frage, wie sehr muss ich jetzt auch offen andiskutieren über so versteckte Bemerkungen, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zeigen und so weiter. Also müssen wir uns mit dem Thema Widerstand sehr viel praktischer vielleicht auch auseinandersetzen, um diese Gefahr für unsere Demokratie jetzt auch bewältigen zu können?
Ja, also auseinandersetzen müssen wir uns selbstverständlich damit. Es darf nicht alles üblich werden, nur weil es oft gesagt wird. Dann könnte man ja auch einen Gewöhnungseffekt systematisch durchsetzen. Und das versuchen ja Politiker rechtsextremer Parteien immer schon. Und der Spruch, wir sind das Volk, beinhaltet auch alles, was wir sagen und an völkischem Quatsch, an antisemitischem Ressentiment, an rassistischen Thesen verkünden, ist ganz normal, weil wir Verkünder dieser aberwitzigen Lehren uns als Mehrheit des Volkes fühlen und damit die Normalität der Mehrheit beanspruchen. Also hier ist natürlich Widerspruch und Widerstand gefordert, aber nicht durch Pauschalisierung der Vorurteile, sondern durch Präzisierung der Auseinandersetzung mit rechtsradikalen Irrlehren, die in unglaublich vielen Formen wieder auftauchen. Und das Beispiel Amerika zeigt uns tatsächlich, dass es innerhalb weniger Monate Staatstheorie werden kann, dass schwarze Leben keine Rolle spielen, weil es verboten ist, vom Präsidenten untersagt wird, zu sagen, zu bekennen, im öffentlichen Raum zum Ausdruck zu bringen, dass Black Lives Matter, das darf nicht hingenommen werden, und da ist wirklich Feuer am Dach.
Das Fritz-Bauer-Forum wird sicherlich in genau dieser Aufklärungs- und auch Empowerment-Arbeit eine ganz wichtige Rolle spielen. Deswegen freuen wir uns alle sehr auf die Eröffnung ab dem 22. Mai, also 22., 23., 24., am 22. mit Christian Ude. Neben dem Dank für Ihre Zeit natürlich die Frage, Herr Ude, wie traurig sind Sie, dass das Fritz-Bauer-Forum im schönen Bochum seine Türen öffnet und nicht in München?
Also er hatte historische Wurzeln, die leider nicht in München triumphierten. Und es gibt in München nicht nur ein neues jüdisches Zentrum, das auch jüdischen Mitbürgern Sicherheit verschafft, sondern es gibt auch ein NS-Doku-Zentrum, das in seinen ersten Abschnitten viel mit Irmtrud Wojak zu tun hatte. Deswegen freut mich, dass Sie mit dieser bedeutsamen Institution, die Fritz Bauers Namen trägt, eine wichtige Rolle abermals spielt. Das sind wichtige, richtige Schritte. Es kann nicht jedes Institut in jeder Stadt geben, aber dass es alle notwendigen Stimmen gibt, die jetzt auf die Gefahren hinweisen und vor allem auch nachkommenden Generationen vermitteln können, was auf dem Spiel steht, das halte ich für ganz unverzichtbar.
Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, Christian Ude, und schön, dass Sie dann in wenigen Tagen bei der Eröffnung dabei sind. Vielen Dank.
Vielen Dank und auf Wiederhören.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.